herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Herzlich willkommen zum 184. Payment & Banking Fintech-Podcast. Heute zum Thema die Beantragung einer PSD2-Lizenz, so ein bisschen Inside-View. Wir haben heute mit dabei Cornelia und Lars. Ihr kennt das ganze Spiel ja schon, ihr seid da sicherlich nicht zum ersten Mal dabei. Zweite oder dritte Mal. Wie oft warst du denn schon dabei, Cornelia?
Jetzt erwischst du mich auf kaltem Fuß. Ich glaube, es ist das dritte Mal. Alle guten Dinge sind drei.
Glaub trotzdem für den einen oder anderen kurze Vorstellung von dir.
Genau, ich bin Cornelia Schwertner bei FIGO, inzwischen Chief Risk Officer und begleite FIGO praktisch seit 2016 auf dem Weg der PSD2-Umsetzung.
Okay. Ja, Lars, bei dir, ich glaube, du bist vielleicht sogar noch einmal mehr dabei gewesen, wobei ich es auch nicht mehr genau weiß.
Ja, hallo, ich weiß es in der Tat auch nicht ganz genau. Ich weiß, dass wir zuletzt mit Cornelia zusammen auch schon einen Podcast hatten zu einem ähnlichen Thema, aber die genaue Anzahl weiß ich auch nicht. Aber genau, mein Name ist Lars Markel, seit Anfang 2014 bei FIGO und seitdem zuständig bei FIGO für die ganzen Non-Banks, also die ganzen Fintech-Startups, die uns nutzen, unseren Bankern auch. Das sind die Themen, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige und dazu gehört es auch, das Thema, über das wir heute reden.
Alles klar, weil ja wahrscheinlich auch das Produkt, das sagen wir mal, aus der Lizenz dann am Ende entsteht oder sagen wir mal, damit auch so ein bisschen der Trigger, warum ihr das Ganze überhaupt angestoßen habt, sehr stark in der Fintech-Welt nachgefragt wird. Ist das so, Lars, oder war der Trigger eher schon allgemein und auch von der Bankenseite kommend?
Es ist natürlich auf der Fintech-Seite ein sehr, sehr großer Need, das wir natürlich auch festgestellt haben in den letzten Wochen und Monaten, dass es halt nicht nur das ausschließlich kleine Garagen-Fintech-Startup, um es mal überspitzt auszudrücken, dass sich für so ein Produkt interessiert, ist dann doch ein deutlich größerer Markt. Aber natürlich gerade auf Startup-Seite ist der Need sehr stark vorhanden.
Okay. Bevor wir in den, vor allem mit der Cornelia in den Prozess mal so ein bisschen einsteigen und da so die ein oder andere Inside-Story mal diskutieren. Was ist denn das Produkt, was aus dieser Lizenz jetzt entstanden ist? Oder umgekehrt formuliert, was kann eine FIGO jetzt, was sie vorher nicht konnte? Wie groß ist der Unterschied? Kannst du was dazu sagen, Lars?
Also das Produkt, was unsere Kunden, die unsere FIGO-API nutzen, die können auf die gleichen Daten zugreifen, die gleichen Mehrwerte basierend auf diesen Daten und auf Funktionen anbieten. Was sie halt können mit dem Rack Shield, über das Produkt, über das wir jetzt hier reden, das aus der Lizenz hervorgegangen ist, mit dem Rack Shield halt auch die Anforderungen erfüllen. Also ein Anbieter, der vielleicht mit dem wir vor 2-3 Jahren gesprochen haben, der musste sich mit diesen Themen gar nicht mehr beschäftigen. Heutzutage kommen wir gar nicht mehr umher, als die erste Frage zu stellen, wie stellst du dir denn vor, die PSD2 zu erfüllen? Von daher, heutzutage ist es die gleiche API wie vor 2-3 Jahren, also die gleichen Funktionen, aber durch die Gesetzesänderungen halt deutlich regulatorischer.
Das heißt, es gibt keine großen funktionalen Änderungen an eurem Produkt im Vergleich zu dem, was ihr vor ein paar Jahren angeboten habt, aber lizenztechnisch oder compliance-technisch ist es natürlich jetzt in einem anderen Kontext und das ist so ein bisschen der Grund, warum ihr euch in Anführungsstrichen den ganzen PSD2-Lizenzkram eigentlich angetan habt.
Genau. Also ganz genau. Wir haben, als wir, glaube ich, vor im letzten Jahr uns die Situation genau angeschaut haben und halt irgendwie auch mit gerade natürlich Cornelia also viel stärker angeschaut haben, was heißt denn das, eine PSD2-Registrierung oder Lizenz zu beantragen, was für Auswirkungen sind das und halt einen Großteil unserer Partner, unserer FIGO-Kunden angeschaut, dann natürlich relativ schnell festgestellt, dass es dann doch eine deutlich größere Hürde ist.
Ja, okay. Und als Win-Win kann man durchaus sagen, dass natürlich auch unsere Bankkunden zu schätzen wissen, wenn wir direkt reguliert sind, weil sie dann im Rahmen eines Outsourcing-Controllings nicht ganz so, ja, oder sich auf vieles vielleicht verlassen können, was sie vorher direkt angefragt haben oder bis ins tiefste Detail prüfen müssten. Also es gibt dann so ein bisschen Vertrauensvorsprung auch gegenüber Banken und nicht zu vergessen ist auch der Mehrwert jetzt für die Umstellung. Es kommen ja ab März nächsten Jahres die Banken-APIs, die sind zumindest als Test zu erwarten und ab September auch dann verpflichtend zu nutzen. Und wir haben jetzt festgestellt, dass dort, wo es schon APIs gibt in Europa, dann auch direkt gefragt wird nach Lizenz, Registrierung, um überhaupt dann Zugang auch zu diesen APIs zu bekommen.
Okay. Jetzt sprechen wir ja so ein bisschen über die PSD2-Lizenz, Cornelia. Ist es überhaupt das richtige Wording, PSD2-Lizenz? Und wenn ja, wie ist das denn so im Kontext zu den anderen Lizenzen zu sehen, die da ja immer so rumschwirren, E-Money, ZAG, Vollbank? Kannst du das mal so ein bisschen einordnen?
Ja, es kommt immer darauf an, mit wem du sprichst. Wenn du mit einem Anwalt sprichst, würde der natürlich sagen, es ist schwierig, das Wording. Aber ich glaube, wenn wir mit dem Markt sprechen, weiß jeder, was mit der PSD2-Lizenz gemeint ist, weil die eben an die neuen Dienste knüpft, die erst mit der PSD2 quasi reguliert wurden, was eben dieser Kontoinformationsdienst und Zahlungsauslösedienst ist. Es gab aber, wo es eine PSD2 gab, auch eine PSD1 und da waren schon andere quasi Zahlungsdienste reguliert, die auch weiterhin eine Lizenz erfordern. Es sind nur zwei neue Aufsichtspflichten hinzugekommen und deswegen, ja, spricht man von PSD2-Lizenz, sauberer müsste man sagen, es ist eine Zahlungsauslösedienstleister Lizenzerlaubnis / die erforderliche Registrierung für den Kontoinformationsdienst.
Okay, jetzt hast du ja auch schon ein bisschen Erfahrung bei diesem Lizenzprozess. Wie würdest du es so von der Komplexität einordnen im Vergleich zu den in Anführungsstrichen alten Lizenzen, die der eine oder andere vielleicht schon kennt oder auch den Prozess schon mal durchgemacht hat? Mehr, weniger im Vergleich zu ZAG oder kann man das so gar nicht in den Kontext setzen?
Also es ist auf jeden Fall, das ist eine der Lehren, die wir auch selbst genommen haben, beziehungsweise auch bis heute im Markt diskutieren, dass viele erwarten, dass weniger Anforderungen daran geknüpft sind als an eine Zahlungsinstitutslizenz. Das ist faktisch auch so, aber der einzige Unterschied, den es tatsächlich dann gibt, ist diese Anforderungen Eigenmittel vorzuhalten, weil du eben als Kontoinformationsdienstleister / Zahlungsauslösedienstleister keine Mittel deiner Nutzer erhältst, sondern nur Daten durchleitest sozusagen. Mhm. Und das ist der einzige wirklich wesentliche Unterschied, wofür es aber eben auch im Ausgleich völlig haftungsfrei oder haftungsabgesichert kannst du es auch nicht tun, diese Versicherung eingeführt wurde, die du so quasi analog der Eigenmittel vorhalten musst.
Okay. Vielleicht noch ein bisschen, bevor wir im Prozess einsteigen. Lars, wie stark war denn der Markt, also die Nachfrage fintech-seitig an diese Lizenz? Hat das die, sagen wir mal, eure Kunden in dem Sinne überhaupt interessiert? Oder haben die gesagt so, naja, jetzt macht halt Figo da ein bisschen Lizenz, ist mir eigentlich egal? Oder gab es schon wirklich Marktnachfragen, sagen, liebe Figo, ihr müsst schon dieses Thema haben, sonst arbeite ich mit euch nicht zusammen. Wie stark war denn da der Demand?
Es gab schon irgendwie beide Extreme. Also es ist natürlich stark davon abhängig, gerade auf von einem Fintech-Startup, was der Background des Gründerteams ist, was für Erfahrung man bisher gesammelt hat. Ich sag mal so, es gibt weiterhin viele, viele Anbieter, die sich mit dem Thema Kontozugriff beschäftigen, die weiterhin auch gar nicht genau wissen, dass die PSD2 für sie greift und dass es gewisse Auswirkungen für sie hat. Von daher ist unser Job weiterhin auch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit und damit einhergibt es aber schon, es gibt schon auch diejenigen, die es relativ gut verstanden haben und auch genau mit solchen Fragen auf uns zukommen. Also die jetzt natürlich auch durchaus das Rackshield gelesen haben, gehört haben, auch speziell jetzt auf uns zukommen und sagen, jetzt könnt ihr auch eine Lösung anbieten, die mir die zusätzliche regulatorische Sicherheit gibt. Das ist interessant für mich. Also es gibt schon beide Extreme.
Wie siehst du da so den Vorteil oder auch Nachteil eines gefühlten First Movers in dem Kontext, zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich gehe da auch ein Stück voran, mache da auch Themen, die vielleicht der Wettbewerb so noch nicht gemacht hat oder jetzt noch nicht gemacht hat. Da gibt es immer so beide Seiten. Ja. Erster sein hat ein paar Vorteile, aber auch den Nachteil, dass man wahrscheinlich beidseitige Lernkurven unterstützt.
Mhm. Wie siehst du das? Ich glaube, ganz generell gibt's für beide Strategien oder für beide Resultate irgendwie Vor- und Nachteile. Am Ende haben wir uns halt, wie schon gesagt, letztes Jahr relativ früh dafür entschieden, dass es ein Produkt ist, ein Angebot ist, was wir aufnehmen wollen, das elementar ist für auch vor allem viele, viele Bestandspartner von uns von FIGO, die darauf angewiesen sind. Von daher hat sich gar nicht die Frage gestellt, wollen wir jetzt bewusst als Zweiter in den Markt gehen, sondern wir wollten halt schnell eine sichere Lösung für unsere Partner anbieten.
Okay. Gut, dann lass uns mal in den Prozess einsteigen. Vielleicht mal, Cornelia, High-Level anfangen. Wie läuft denn so ein Beantragungsprozess ab? Jetzt mal vielleicht für die PSD2-Lizenz oder halt auch generell. Wie ist das da so von der für jemand, der das noch nie gemacht hat?
Es ist kein Online-Self-Service.
leider. Auch wenn du es erwartet hattest am Anfang.
Nein. Ich glaube, ein wesentlicher Vorteil, den wir auf unserer Seite hatten, war, dass ich sowas auch nicht erwartet habe. Ne? Und dass wir uns relativ frühzeitig eben damit auseinandergesetzt haben, was die Aufsicht von uns braucht, um zu verstehen, was wir tun. Weil man darf ja auch nicht vergessen, auch für eine BaFin sind diese Use Cases neu und das, was sie da regulieren soll. Und insofern ist das so ein Geben und Nehmen, wie viel Transparenz man da auch schafft und wie man in den Prozess geht. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es uns wahnsinnig geholfen hat, schon ab 2016 aktiv auch das Gespräch mit der Aufsicht zu suchen und zu schauen, wie versteht die BaFin den Markt, wie verstehen wir den Markt und einfach um so auch gegenseitig voneinander zu lernen. Und das hat eben dabei geholfen, auch so einen Lizenzantrag vorzubereiten. Es gibt ganz praktisch gesprochen so eine Tabelle, können wir auch gerne in der Linkliste zum Podcast mal sharen, wo die BaFin zusammengefasst hat, was erfordert denn so einen Lizenzantrag an Dokumentationen, einzureichenden Dokumenten, wo muss ich das hinschicken, also zum Beispiel nicht nur in BaFin, sondern in doppelter Ausführung auch an eine Bundesbank und welche Detailregelungen zu jedem einzelnen Dokument muss ich beachten, wo es dann wiederum Leitlinien von der Europäischen Bankenaufsicht dazu gibt, die die BaFin netterweise auch daneben geschrieben hat. Man kann sich also anhand dieser Vorlagen so ein bisschen durchhangeln, was ist die Anforderung. Und wir kamen dann am Ende mit knapp über 100 Dokumenten, wenn du alle Anlagen mitzählst, raus, die wir dann zum Glück hauptsächlich elektronisch. Es gibt so ein paar Dokumente, die du auch tatsächlich schriftlich und notariell beglaubigt einreichen musst. Aber die Masse ist inzwischen elektronisch einreichbar, dann nach Bonn geben konnten.
Hast du das Gefühl, dass in dem Prozess, dieser Prozess, der zumindest mal, also ich kenne es noch aus der ZAG-Welt, wo auch sehr, sehr viel, sagen wir mal, papierhaft eingereicht wird, sich die BaFin damit auch den generellen Prozess so ein bisschen verschlankt hat und in Anführungsstrichen digitalisiert und damit die anderen auch davon profitieren, die IMI-Anträge und ZAG-Anträge?
Absolut. Also ich glaube, die PSD2-Anträge sind jetzt ein gutes Learning allgemein, wie man mit Fintech-Regulierung umgeht. Auch bei neuen Cases, die da noch kommen werden, die noch nicht reguliert sind, weil das auch da ja so ein gegenseitiges Lernen ist, wie kann man vielleicht die Dinge effizienter angehen, strukturieren und vielleicht weg von dem sehr prosaischen, am Gesetz herangelanghangelten Beschreiben hin zu einer mehr effektiven Sprache vielleicht auch, um in so einem Lizenzprozess einen Haken an bestimmte Anforderungen zu machen. Das ist ja so ein gegenseitiges Miteinander sich ja weiterentwickeln in dem Umfeld. Mhm.
Ja. Wie viele Anträge, weil da gibt es ja immer sehr, sehr viele unterschiedliche Zahlen, die da so im Markt kursieren, laufen denn da aus eurer Sicht? Habt ihr da einen Einblick, ob sich da eine BaFin mit hunderten von parallelen PSD2-Anträgen oder eher mit fünf beschäftigt?
Mein letzter offizieller Stand, den die BaFin mal auch per Slide sozusagen, nicht persönlich natürlich, auf Twitter geteilt hat, aber jemand anderes, war im September, dass es 27 Anträge in Summe gab, wobei es 13 Antragsteller waren, die beides, also ZAD und KID, beantragt haben und 14 dann wiederum nur den Kontoinformationsdienstantrag
gestellt haben. Okay, also sagen wir mal, durchaus auch viel zu tun von der BaFin-Seite, weil es wahrscheinlich mehr sind, als wie man sonst so parallel in seiner, sagen wir mal, Regulierungs-Lizenz-Pipeline hat. Aber vielleicht doch nicht diese Horrorzahlen, die man vielleicht am Anfang mal gesagt hat, hier, da wird es eine dreistellige Anzahl von Anträgen geben.
Absolut, aber ich glaube, das ist eben auch so dieser Benefit der Produktidee, den FIGO ja da auch mitbringt, zu sagen, es wird den einen oder anderen Regulierten geben, der eben auch ein License-as-a-Service-Modell anbietet und dadurch die Masse jedes einzelnen kleineren, jeder kleinsten einzelnen Produktidee quasi als Erlaubnisantrag bei der BaFin einbringt. Ne? Das entschärft natürlich auch diesen Prozess immens.
Wie lange hat denn jetzt so ein Prozess oder vielleicht von einem zeitlichen Ablauf für euch gedauert? Vom Tag 1 der Entscheidung, wir reichen ein, bis zum Tag 0 in Anführungsstrichen Bestätigung kommt. Kannst du da so eine ungefähre Einschätzung geben?
Also das eine ist die interne Vorbereitung dessen, was du irgendwann mal einreichen wirst. Die haben wir tatsächlich, wir haben das Team angefangen aufzubauen, ein Jahr vor Einreichen. Alle Prozesse also begonnen, Prozesse aufzubauen. Sowas Simples wie ein Organigramm oder ähnliches ist ja erstmal in einem Startup vielleicht nicht auf Anhieb vorhanden, weil jeder irgendwie in Person denkt, wenn du mit 10 Leuten in irgendwie im Beta-Haus in Hamburg sitzt und eine Open Banking API baust. Und insofern waren das alles so die Anfänge, die Anfang 2017 losgingen. Und vom Antrag im Februar 2018 bis zur Lizenz im August waren es dann entsprechend für uns 6 Monate. Es kann aber eben auch bis zu einem Jahr dauern, wie wir jetzt sehen, weil wir eben, soweit wir wissen, wir haben bisher nichts Gegenteiliges gehört, immer noch die einzigen sind, die bisher den Prozess durchlaufen haben.
Okay. Jetzt sind ja die 6 Monate, Lars, trotzdem für ein Startup eine lange Zeit. Ja? Also vielleicht für einen Corporate sagt er, naja, 6 Monate, das ist ja eigentlich ein Short-Term, für ein Startup doch Long-Term. Wie seid ihr in der Phase mit, sagen wir mal, Anfragen, Marktkommunikation umgegangen? Man konnte ja nicht sagen, man ist reguliert, man konnte auch nicht sagen, man ist nicht reguliert. Hat das irgendwie aufgehalten, behindert oder sagst du, so schlimm war es gar nicht, man konnte eigentlich marktseitig ganz normal weitermachen und als sie halt da war, war sie da und gut war es, aber solange sie nicht da war, konnte man auch so weitermachen, weil man eh der Einzige war.
Also ich habe jetzt das Wort behindert oder uns weiter gehindert hätte, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Klar, in gewisser Weise gewisse Sprüche haben wir aufgehalten, weil gerade wie schon kurz auch gesagt, häufig sind wir dann auch der Anbieter, die interessierten Parteien aufklären müssen über die Informationen oder die Informationen teilen, was eigentlich die PFE2 ist und was die Auswirkungen sind und in welchem Punkt wir uns gerade befinden. Und am Ende wollen natürlich irgendwie viele unserer Partner oder der interessierten Firmen das nutzen wollen, relativ schnell auf unserer API und diese testen. Und da gab es halt was Neues, was entstanden ist, das RegShield. Und an dem war natürlich schon das ein oder andere Gespräch ein bisschen rausgezögert. Ich glaube, am Ende können wir immer noch Glück sagen, dass wir halt nur 6 Monate gewesen sind. Das hätte auch schlimmer kommen können.
Okay. Wir haben aber auch als entscheidenden Vorteil natürlich diese Übergangsfrist. Ne? Also FIGO selbst war ja auch grandfathered. Wir also bestandsgeschützt unter der PSD2. Wir selbst hätten für unser Produkt erst auch im September 2019 reguliert sein müssen, aber haben ja eben bewusst gesagt, wir wollen auch die nicht grandfathered sind, irgendwo schützen und haben entsprechend dann auch transparent der BaFin gegenüber gemacht, wer uns gegenüber erklärt hat, mit uns diesen RegShield-Weg zu gehen und somit waren die dann so ein bisschen mitgecovert von unserem Prozess und wie gesagt, dadurch, dass die PSD2 relativ lange Übergangsfristen hat, hat eben auch die BaFin den Raum dafür gelassen, dass Produkte trotzdem schon da waren vorab und auch weiter im Betrieb waren, auch wenn sie jetzt noch nicht 100% der Regulierung entsprechen. Und ich schätze auch, dass erst mit den APIs auf Bankenseite, die nächstes Jahr kommen werden, dann auch das tatsächliche Enforcement der Aufsicht passieren kann, weil du dich dann eben tatsächlich mit einem sauberen Produkt gegenüber der Bank identifizieren musst, etc., um diese Dienste künftig noch anbieten zu können.
Erklär noch mal kurz das Wort grandfathered, weil ich glaube, nicht jeder der Zuhörer wird so genau wissen, was das heißt. Auch ich kann es mir zwar denken, aber genau wissen tue ich es auch nicht.
Wenn du quasi einen dieser Dienste schon vor Januar 2016, als die PSD2 in Kraft getreten ist, angeboten hast, dann hast du eine Übergangsfrist, dass du erst eine gültige Lizenz brauchst für dein Produkt im September 2019, wenn die eine erweiterte Regulierung der regulatorisch-technischen Standards zu dem Thema PSD2 in Kraft treten. Das heißt, diese ganzen Bestandsdienste, die auch den Markt geprägt haben und überhaupt diesen Need für die PSD2 gefördert haben, sind bis heute geschützt, auch ohne Lizenz tätig und können nicht untersagt werden. Die müssen halt spätestens im September 2019 eine Lizenz vorzeigen. Aber alle, die nach Januar 2016 losgelegt haben, brauchen quasi, ja, müssen auf jeden Fall einen Antrag gestellt haben bis April diesen Jahres.
Okay, das heißt, im Prinzip kann man eigentlich sagen, der nach Januar 2016 angefangen hat, so einen Service anzubieten und nicht im Antragsprozess ist, hat eigentlich ein Problem in dem Sinne aus einer Regulatorik-Sicht.
Korrekt.
Okay. Ob das am Schluss wirklich nachgehalten wird oder was da passiert, ist eine andere Frage, aber ja, okay. Gut, lass uns mal ein bisschen in den Prozess eintauchen. Cornelia, was war das größte Learning in diesen 6 Monaten von dem Prozess oder was war komplett anders als erwartet, sowohl positiv als auch negativ?
Ich glaube, was man auch was wichtig ist, ist dieses erstmal Aufbauen von einem internen Team. Ne? Also da haben wir natürlich, habe ich Glück gehabt, dass Figo eben auch bewusst gesagt hat, dieses Thema Compliance, PSD2 ist uns so wichtig. Wir geben dir ein Team mit Leuten, wo du eben alles umsetzen kannst, die Regulierung von uns künftig erfordert, weil alleine hätte ich das natürlich auch nicht gestemmt. Und insofern war das der wichtige erste Schritt. Und das ist so dieses erste Thema, wie viele Ressourcen braucht es eigentlich, um das alles aufzubauen und nachzuweisen, was ich da tun muss. Und der Vorteil der Übergangsfristen bzw. Marktlage PSD2 ist auch gleichzeitig Nachteil, weil du bist ja kein junges Unternehmen, was quasi noch nackt ist im Sinne von dem, was du aufgebaut hast, sondern du hast ja stehende Prozesse, stehenden Kundenbestand. Das heißt, du musst alles, was an Regulierung kommt, auf dein bestehendes System irgendwie anwenden. Und das macht es natürlich nicht einfacher. Sonst startest du ja, wenn du eine Bank gründen willst, auf einer quasi grünen Wiese und beginnst mit deinem Lizenzantrag eigentlich den Prozess deiner Gründung und baust dich anhand der Regulierung auf. Und in dem Fall war es halt so, dass die Regulierung nach dem Aufbau kam. Mhm. Das ist erstmal so die erste Hürde. Und ich glaube, für was ganz, ganz wichtig war, und da habe ich vielleicht auch zu spät angefangen zu schreiben, war das Thema simple Anforderungen, beschreibe dein Geschäftsmodell. Ne? Da denkt jeder, wenn er so Startup kultiviert ist, in der Richtung Pitch Deck oder Boilerplate, aber weniger in den 38 Seiten, die dann letztendlich für uns dabei rauskamen. Weil du ja versuchen musst, das, was du da tust, in der Sprache zu beschreiben, die irgendwie mit der Regulierung zusammenhängt und zum anderen dennoch dich nicht, oder dennoch deine Sprache zu sprechen, damit du auch noch weißt, über welchen Prozess sprichst du da eigentlich oder wie sieht das dann in irgendeinem Frontend aus und was steht da für ein Name drüber? Also so diese Zwischen- oder diese Balance zu finden zwischen meiner eigenen Unternehmenssprache und das, was die BaFin versteht und das dann so zu erklären, dass es jemand Drittes versteht, der nicht tagtäglich sich mit deinen Unternehmensprozessen auseinandersetzt. Das war tatsächlich aber wichtig, um dann alles andere aufzubauen, weil wenn du das gut machst und sauber machst, dann ist eigentlich alles, was dann danach darauf aufbaut und Dokumentation sehr, sehr viel einfacher, weil du halt sehr viel verweisen kannst auf die einzelnen dein Businessmodell und deine Produkte etc.
Würdest du sagen, das hat euch auch grundsätzlich geholfen, den einen oder anderen Bereich der Company zu strukturieren, unabhängig jetzt vom Lizenzprozess? Also das war eigentlich ein guter Nebeneffekt?
Absolut. Also du fängst halt allein durch dieses Thema, dass du Prozesse dokumentieren musst, dass du die Kontrollen, die du lebst in der Praxis auch einfach mal aufschreiben musst, fängst du halt automatisch auch an, effizienter zu werden. Und das Witzige bei uns war eben auch so das Learning intern, dass gerade auch auf der Dev-Seite Leute eher Prozesse wollen in einem wachsenden Unternehmen, als dass sie sich jetzt total davor verschließen, weil sie merken, das Unternehmen wird immer größer, Leute kriegen vielleicht nicht die Informationen, die sie gerade brauchen. Und insofern war das ein gemeinsamer Wachstumsprozess im Rahmen der Vorbereitung auch für das Unternehmen selbst.
Lars, wie siehst du denn jetzt den Einfluss, sagen wir mal, der Lizenz oder der vorhandenen Lizenz auf, sagen wir mal, die internen Prozesse? Gibt es da ganz viele, also ich kenne das jetzt, sagen wir mal, in Anführungsstrichen aus der alten Payment-Welt, dass sobald eine Company Lizenz hat, auf einmal es überall an jeder Stelle heißt, egal bei was, im Ende beim Kaufen der Kaffeemaschine, wir müssen gucken, dass das mit unserer Lizenz compliant ist und wir können jetzt gar nichts mehr machen, ne, sondern auch immer Lizenz, oder ist es eigentlich nicht so schlimm? Wie sind das so die Innensicht?
Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr extremes Beispiel. Generell in unserem täglichen Geschäft, gerade auf Sales-Seite, in Gesprächen mit potenziellen Partnern, hält er sich noch in Grenzen. Klar ist es so, dass wir nicht mehr so freizügig in Anführungszeichen umgehen können mit Zugängen zu unserer API als Beispiel, dass wir dort besser aufpassen müssen, dass wir mit Partnern mehr Informationen vorhalten müssen, sofern jemand zusammenarbeiten möchte. Das sind alles Dinge, die aber, wie du vorhin in der Frage auch schon gesagt hast, eigentlich auch eher notwendig gewesen sind und von daher eigentlich eher viel der Firma gut getan hat. Klar, wir ohne ein paar Dinge dauern jetzt länger, aber insgesamt ist es eher eine positive Entwicklung.
Okay. Das ist, glaube ich, auch der Vorteil, wenn du Compliance intern aufbaust als Team. Das Lars sich morgen total auf seine neue Partnerschulung intensiv freut, weil wir halt versuchen, trotzdem ja Compliance zu machen, so dass eben auch das ganze Team das mitträgt, weil wir versuchen, die Sprache des Unternehmens zu sprechen. Das ist anders, als wenn du dir jetzt nur von außen, Baukästen, Regularien geben lässt, die nichts mit dem Unternehmen und auch nichts mit diesem Teamwording oder sowas zu tun haben und einfach weit weg von der Realität sind, dass du dann natürlich, dass da Grenzen aufeinander knallen. Wir versuchen halt sehr praktisch Compliance zu machen, so dass es jeder versteht und dass eben auch so ein Organisationshandbuch, so schlimm dieses Wort klingt, irgendwo so ein bisschen greifbarer wird und möglichst auch mit Grafiken und Übersichten arbeitet und nicht mit ellenlangen Prosatexten, die Leute auch so ein bisschen spielerischer anzusprechen.
Wie viel glaubst du, Cornelia, hat die BaFin auch von euch gelernt in der Art und Weise? Also ich denke mal, dass es ja so ein sehr, sehr, sehr guter beidseitiger Prozess hat und dann in Zukunft sagt, okay, wenn wir jetzt Lizenz 2, 3, 4, 5, 6 machen, orientieren wir uns ein bisschen an den Punkten, die, wenn man mal in eurem Prozess schon mal festgelegt wurden.
Ich denke, dass wir die Ersten sind, haben mit Sicherheit irgendwie eine Auswirkung darauf, was die Erwartungshaltung angeht. Aber im Detail kann ich das natürlich nicht beurteilen, weil auch jedes Unternehmen für sich genommen so unterschiedlich ist, allein was den Zweck des Produktes angeht, dass du es, glaube ich, auch schwer verallgemeinern kannst, was so die Herausforderungen jedes einzelnen Lizenzantrags sind. Also das fängt an bei deiner Inhaberstruktur, die dich wahnsinnig aufhalten kann, bis eben hin, wie bei FIGO, zu einem eher komplexen B2B2C-Produkt, was du erstmal in allen Details beschreiben musst. Das ist halt sehr, sehr unternehmensspezifisch. Aber ich glaube, so diesen Blick auf den Markt und welche Use Cases möglich sind, da haben wir auch, glaube ich, ganz, ganz gut Anteil daran, eben einfach dieses Verständnis zu schaffen, dass ein Kontoinformationsdienst als Beispiel nicht nur Multibanking betrifft, sondern wahnsinnig viele andere Möglichkeiten bietet in der Zukunft.
Gibt es denn bei euch jetzt in euren Produkten, so wie es vielleicht aus den ein oder anderen Cases, so mal aus der Payment-Welt vor allem kennt, auch einen, sagen wir mal, einen regulierten oder einen unregulierten Teil? Oder sind, sagen wir mal, eure Produkte per se unter der PSD2-Lizenz, ganz egal, was der Kunde, Fintech, Bank oder wer auch immer auf der anderen Seite ist, nutzt? Gibt es da eigentlich beide Varianten? Also es gibt vielleicht auch die Variante nur Technik und aus welchen Gründen auch immer braucht man die Lizenz nicht oder gibt es den Fall eigentlich nicht?
Genau, wir unterscheiden da schon streng. Also wir sagen jetzt zum Beispiel, wenn eine Deutsche Bank uns nutzt, dann ist die Deutsche Bank regulatorisch Kontoinformationsdienstleister und Zahlungsauslösedienstleister und FIGO ist nur IT-Service-Provider, würde man sagen. Ne? Also die Bank lagert Dinge an uns aus. Und in diesen Fällen sind wir auch dem Nutzer gegenüber nicht transparent, weil wir als technischer Dienstleister im Hintergrund, wie es tausend andere Unternehmen auch tun, in Deutschland einfach die Bank bei ihren Backend-Prozessen unterstützen, in dem Fall. Im Vergleich zum RegShield, für das wir die Lizenz brauchten, sind wir auch dem Nutzer gegenüber transparent, weil eben der BaFin in so einem Fall ganz wichtig war, dass für den Nutzer ersichtlich ist, wer übernimmt jetzt eigentlich die Verantwortung für den Zugriff auf mein Konto, an wen kann ich mich wenden, wenn dabei was schief geht, wer steht für die Haftungsregelung ein, etc. pp. Also da muss eine klare Verantwortlichkeitsregelung stattfinden. Und wir haben aber dennoch, weil wir in diesem Auslagerungsfall auch im Auftrag der Bank PSD2-Compliance sicherstellen müssen, die ganzen Anforderungen über das gesamte Unternehmen gestülpt und nicht gesagt, wir trennen jetzt ein lizenziertes Produkt aus zum Beispiel und lagern das aus, weil wir eben erkannt haben, dass es auch Mehrwert bietet, von Beginn an die Organisation so aufzubauen, dass die Bank, die dieses Thema PSD2 an uns auslagert, eben auch angemessen compliant für die Bank zu leisten.
Ja. Lars, durch das Produkt, das jetzt durch die Lizenz entstanden ist, also durch das RegShield, hat sich da eure Kundengruppe geändert? Gab es da neue, wo ihr sagt, einmal seid ihr für die relevant umgekehrt? Gibt es welche, wo ihr sagt, die haben wir vorher im Kontext davor angesprochen, aber jetzt macht es eigentlich keinen Sinn mehr?
Nein, nicht wirklich. Also wie gesagt, das RegShield, das Produkt, das sie aus unserem Lizenzantrag gegeben hat, ist einfach die Nutzung unseres Kernprodukts ohne eigene Lizenz. Und wir haben Anbieter zuvor gesehen und die den gleichen Service anbieten wie vielleicht Firmen, die heute starten. Und der einzige Unterschied ist halt, dass die regulatorischen Anforderungen jetzt greift und vor einigen Jahren nicht. Aber ich glaube, die Entwicklung auf Seiten des Services ist eher eine ganz normale Fintech-Entwicklung, dass es halt jetzt ein neues Service gibt, die es zuvor nicht gegeben hat, aber das hat nichts Besonderes mit dieser Lizenz zu tun.
Okay. Vielleicht kann man schon ergänzend sagen, dass wir aber schon ein bisschen überrascht davon auch waren. Also im Ursprung war das Produkt RegShield ja eher so als developer-friendly Produkt gedacht, was eben da auch jungen, wachsenden Startups dabei hilft, diese Lizenzhürde zu nehmen. Aber wir schon merken, dass eben auch für etablierte Unternehmen, große Unternehmen, die diese Dienste anbieten wollen, eine BaFin-Lizenz eine Hürde darstellt. Also wenn du jetzt ganz allgemein gesprochen, du möchtest einen Dienst integrieren, hast bisher überhaupt nichts mit der Finanzaufsicht zu tun gehabt, durchaus so ein Thema RegShield für dich auch relevant werden kann. Selbst wenn dein Consumer-Branding relativ stark ist und du relativ sichtbar bist im Markt, dieses Produkt herausgelöst von der BaFin-Beaufsichtigen zu lassen, ist schon ein Thema und deswegen sprechen uns durchaus auch überraschenderweise größere Unternehmen an mit der Idee, das RegShield zu nutzen.
Ja, wär auch so ein bisschen meine Vermutung gewesen, dass es durch diese, also meine Lizenz ist ja immer so ein Wort, wenn das in den Mund genommen wird, gibt es ja bei ganz vielen, vor allem größeren Unternehmen, das Thema zu sagen, oh mein Gott, das kriegen wir nie im Leben auf die Reihe, obwohl sie es natürlich auf die Reihe kriegen würden, aber das ist in den meisten Corporates, will man es nicht. Und durch die jetzt offensichtliche Verpflichtung dazu, in dem Kontext das zu haben, wird es viele geben, die sagen, okay, dann nutze ich halt einen Partner, der das schon gemacht hat, vielleicht mache ich später mal meine eigene, in Anführungsstrichen, das passiert dann halt nie, fange halt erstmal dann mit einer Lösung wie die von euch an. Ja? Also das würde ich auch so ein bisschen erwarten, ja? Weil natürlich eine gewisse Hürde da ist, die davor nicht in der Art und Weise da war. Ja?
Genau. Es ist aber dennoch noch absolutes Learning natürlich, dass es, also ja, die Funktionalität der API bleibt erhalten, aber es hat halt natürlich eine Auswirkung auf den Userflow, wenn FIBO transparent sein muss. Und es ist immer so diese Entscheidung, bewusst zu sagen, ja, ich nehme da neue Hürden in Kauf in meinem Userflow im Austausch dafür, dass ich mir die Regulierung oder die direkte Regulierung erspare. Und eine Kröte muss man irgendwo schlucken und sich dann entsprechend entscheiden, was jetzt für das Unternehmen der sinnvolle Weg ist im Prozess.
Du meintest jetzt, ist ersichtlich im Userflow. Was heißt das denn genau in dem Sinne? Und ist das etwas, was jetzt die Lizenz mit sich bringt, dass das sein muss? Also war das vorher auch schon so? Oder ist es jetzt eigentlich dadurch getrieben, dass es heißt, okay, also in welcher Form muss da FIGO ersichtlich sein? Ist das irgendeine AGB-Geschichte? Ist das Frontend-mäßig oder wie passiert das?
Genau, also ich hatte am Anfang gesagt vorhin kurz erwähnt, dass das direkte Verhältnis zum Nutzer transparent sein muss. Also ja, er muss unseren AGB zustimmen für den Kontoinformationsdienst und den Zahlungsauslösedienst, weil wir dafür regulatorisch die Verantwortung tragen. Das heißt, er muss neben den AGB auch unserer Datenschutzerklärung zustimmen, weil wir aktiv mit dem Nutzer sprechen, haben wir es uns halt gespart, irgendwas über Auftragsverarbeitungsregelungen da noch einzubauen. Also sprich, wir stellen durch den direkten Kontakt zum Nutzer sicher, dass wir eine saubere Vertragslage in Blick auf den Nutzer haben, der uns dann wiederum die Einwilligung gibt, seine Daten für einen bestimmten Use Case mit dem vierten zu teilen, sozusagen. Das heißt, FIGO muss transparent sein, der Nutzer muss wissen, er spricht gerade mit FIGO und der Nutzer muss vor allen Dingen transparent darüber aufgeklärt werden, dass er seine seine Online-Banking-Zugangsdaten nur mit FIGO teilt und nicht mit dem Partner, weil der Partner das entsprechend nicht darf. Also der Partner darf nicht in Berührung kommen mit den Online-Banking-Credentials. Das war so eine der Hauptanforderungen der BaFin, um eben dieses Modell License-as-a-Service zu ermöglichen. Und man hat dann entsprechend je nach Use Case verschiedene Auswirkungen. Also wenn du in einen einmal Use Case denkst, es ist zum Beispiel so, dass wir sagen, FIGO ist sichtbar, aber wir wollen da auch gar nicht groß irgendwie vom Nutzer Daten sammeln. Wir wollen einfach diesen Use Case einmal bedienen und vergessen den Nutzer dann soweit möglich eben wieder. Und in den ongoing Use Cases ist es halt so, dass du, um das sicherzustellen, zum Beispiel auch Autos für Funktionalitäten, diverse direkte Einwilligungen vom Nutzer brauchst, seine Credentials zu speichern etc. und mit der Datenschutzgrundverordnung auf der anderen Seite eben auch Anforderungen erfüllen musst, sodass wir da eben, ich sag mal, noch ein Stück stärker eingebunden sind, auch in der Nutzerkommunikation. Aber wir arbeiten natürlich daran, das ist jetzt dennoch keine Riesenhürde für unsere Partner darstellt, Figo einzubinden, sondern es soll ja eher der Vorteil sein, dass ich als unreguliertes Unternehmen trotzdem diese Vertrauenslizenz quasi von Figo einbinde und dadurch auch eher meine Conversion steigern soll, als dass ich sie belasten soll.
Jetzt ist ja auch euer Geschäft ja kein rein, also nicht nur euer Geschäft, sondern auch die PSD2 kein rein nationales, sondern auch ein internationales Thema. Lars, inwieweit hat euch das die Lizenz im Ausland auch geholfen oder wie war denn da so das Feedback? Hat das da jemand interessiert? Gibt es da überhaupt schon die entsprechenden Nachfragen oder ist es da eine ganz andere Situation? Kann man das irgendwie vergleichen? Gibt es da andere Märkte, die anders sind, weiter, nicht weiter?
Klar gibt es, wenn man sich gerade die verschiedenen europäischen Länder anschaut, gibt es natürlich gerade Länder mit UK, die Open Banking vielleicht noch ein bisschen weiter in Anführungszeichen denken, ein bisschen stärker machen. Die haben, glaube ich, hatten schon seit längerem die ersten lizenzierten Anbieter, sodass dort natürlich irgendwie eher weniger Aufmerksamkeit auf uns gekommen ist, als wir mit unserem Lizenzantrag oder mit dem Ergebnis rausgekommen sind. Aber gerade in anderen Ländern ist es ja weiterhin so, dass man noch in Hintertaschen hinterherhängt, sodass es da schon eine gewisse Aufmerksamkeit gab. Am Ende sind wir natürlich aber auch gerade mit unserem Fokus auf gewisse Länder natürlich gerade dort präsent und nicht in ganz Europa.
Okay. In UK ist es zum Beispiel so gewesen, dass wir aktiv nachweisen mussten, dass wir den EU-Pass haben, um Zugriff auf das UK Open Banking Portal zu bekommen, sozusagen, um die UK Open Banking API anzubinden. Also da zeigt sich schon, dass die Regulierung da durchaus ein Vorteil sein kann im Hinblick auf Konnektivität.
Heißt aber im Umkehrschluss, kein anderer dürfte das im Moment zumindest mal aus einer deutschen Regulatorik heraus im Moment dürfen, weil wenn die es so restrikt handhaben, müsste das ja eigentlich für alle, nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder gelten. Das heißt, da schützen sie natürlich bis zu wissen gerade ihren Markt auch, zu sagen, mach die Hürde entsprechend hoch.
Genau, wobei da ja noch so ein bisschen die Frage ist, wie sich das entwickelt. Und also natürlich kannst du aktuell noch alles scrapen in der Theorie. Die Frage ist halt, wann kommt irgendwann der Hammer der Durchschlagskraft der PSD2, der diesen Scraping-Weg stark blockieren wird oder abbinden wird, sodass du dann über diese regulierten und kontrollierten Dinge zugreifen musst. Und das wird sich dann halt jetzt im nächsten Jahr Stück für Stück zeigen.
Okay, das heißt, da ist auch aus eurer Sicht noch nichts absehbar, sondern wie weit und wie stark das passieren wird, aber früher oder später wird es passieren, oder glaubt ihr, dass dieses Scraping-Weg bis auf Weiteres offen bleibt?
Gerade heute hat die EBA ihre finalen Leitlinien zu dem Thema veröffentlicht, was sie erwartet, wie nationale Aufsichtsbehörden erstmal testen, was bedeutet es denn als Bank, eine API anzubieten, die PSD2 compliant ist. Das ist so der erste Step, weil erst wenn die Bank das quasi testiert bekommen von der Aufsicht, dass sie das tut, darf sie alle anderen Wege aktiv blockieren, weil du dann als Drittdienstleister gezwungen wirst, den regulatorisch konformen Weg zu nutzen. Der muss aber erstmal stehen und dem geht ein Testing-Prozess voraus, der für März 2019 erwartet wird, wo die ersten Test-APIs auf den Markt kommen, wo du aber auch schon dann entsprechend mit der Registrierung zu erkennen gibst, dass du jetzt an diesem Testing teilnehmen darfst und aktiv partizipieren darfst. Und es ist halt immer noch so ein bisschen dieses ganze Thema Open Banking, auch Chance für Banken, was ist ihr Mehrwert, vielleicht auch außerhalb der PSD2 Mehrwerte anzubieten, die sie vielleicht dann auch mal irgendwann monetarisieren könnte. Unsere aktuelle Erwartung ist, dass im ersten Zuge Banken eher Compliance im Fokus haben und alles, was an möglicherweise Premium-Diensten obendrauf kommt, die du über so eine API künftig, so Stichwort Plattformökonomie, beziehen kannst als Dienstleister, wird eher nachgelagerte Strategie sein, wenn es nicht eine Vorreiterbank ist, die komplett ihre Strategie auf Innovation ausgelegt hat.
Okay. Vielleicht abschließend nochmal, auch wenn ich weiß, dass du wahrscheinlich stundenlang drüber referieren könntest, aber in Kurzfassung, Cornelia, die fünf oder was heißt fünf oder die größten Fallstricke, die du gesagt hast, hey, das nehme ich als Learning mit, die im Beantragungsprozess drin sind. Hast du da zwei, drei Stichpunkte für die Hörer?
Absolut. Was vielleicht in Vergessenheit manchmal gerät, ist, wo finde ich eine Berufshaftpflichtversicherung, die den BaFin-Ansprüchen genügt. Da sollte man sich frühzeitig mit beschäftigen, auch mit den Daten, die ich dafür brauche, weil es gibt eine eigene Leitlinie dazu, wie ich meine Mindestdeckungssumme berechne. Also wirklich high sophisticated Kram. Was viele vielleicht auch unterschätzen, ist, dass es eine Anforderung gibt, eine interne Revision aufzubauen, weil die sehr, sehr indirekt sich nur aus dem Gesetz ergibt. In den meisten Fällen kann man das über eine Auslagerung am praktikabelsten lösen in einem kleinen Unternehmen, ist aber auch erstmal eine Herausforderung. Also wir durchleben gerade unsere ersten internen Revisionsprüfungen und es ist Spaß. Thema wesentliche Auslagerung wird auch oft unterschätzt und gerade in unserem Umfeld und in der Fintech-Szene, weil natürlich viele bisher, die gerade auch noch keinen Bezug hatten zu Bankkunden über Kooperationswege, vielleicht noch den ein oder anderen Cloud-Service-Dienst nutzen, der nicht unbedingt für BaFin-Compliance bekannt ist. Und Bankkunden Lied davon singen, was es bedeutet, eine BaFin davon zu überzeugen, dass sie jetzt Cloud-Services nutzen wollen, die vielleicht ein bisschen innovativer sind. Die BaFin möchte aber immer Kontrollrechte gewahrt sehen. Und ich glaube, einer der wesentlichen Fallstricke ist halt, dass du in irgendeiner Form Rechenzentren oder Cloud-Services benutzt, im Fall einer wesentlichen Auslagerung, die BaFin-konform sind. Und sobald du mit Amerikanern in Berührung kommst, die in irgendeiner Form sich materiell auf dein Geschäftsmodell auswirken können, wird es halt da tatsächlich kritisch.
Okay.
Ja, Inhaberkontrollverfahren habe ich erwähnt. Wenn man da eine sehr komplexe Struktur hat, darf man das nicht unterschätzen. Und Thema Geldwäscheprävention ist mir immer noch so ein bisschen heiliges Thema, weil viele da vielleicht auch dazu, ich will nicht sagen naiv herangegangen sind, aber man muss schon sehr smart der Aufsicht gegenüber deutlich machen, wo das Risiko im Geschäftsmodell steckt, um sich da eben auch nicht selber Fallstricke zu bauen, weil man vielleicht Richtlinien einreicht, die man aus irgendeinem Baukastensystem wählt, die nicht aufs Unternehmen passen und sich dann vielleicht selber Pflichten auferlegt, die man so gar nicht erfüllen müsste, wenn man das interpretiert hat, sauber dem Gesetz entlang gehangelt interpretiert. Also auch da steckt viel Potenzial drin an Aufwand, den man sich sparen kann.
Ja, klar. Gut, ja, also danke euch, fand es mal super, auch das wirklich so aus erster Hand zu hören, wie so ein Prozess abläuft und was man daraus auch marktseitig machen kann. Lars, vielleicht in deine Richtung abschließende Worte nochmal, bevor wir rausgehen. Hast du nochmal eine Marktsicht drauf oder eine allgemeine Erfahrung, wie du den Prozess nochmal wahrgenommen hast?
Ja, vielleicht als Marktsicht so ein paar Punkte, die man immer, also die einige schon besprochen haben, aber so hervorheben kann, die immer wieder auffallen bei sehr, sehr vielen Gesprächen, ist einmal die Registrierung als Konfirmationsdienst. Gerade dieses Wort Registrierung ist dann doch überraschend, wie häufig es einfach interpretiert wird als ein sehr kleiner Aufwand und den man dann doch mitmachen kann. Also da gibt es in der Tat irgendwie auch ganz sehr viele kleine Anbieter, die das sehr, 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 sehr einfach ansehen. So Punkt eins. Ein zweiter Punkt, haben wir auch schon besprochen, ist das ganze Thema Deadline, Timeline. Auch weiterhin Anbieter oder viele unterwegs, die in September 2019 als das Datum sehen, wo die Banks ihre APIs anbieten müssen. Ja, richtig. Aber dann irgendwie auch daraus folgen, dass auch für sie erst die Anforderung gilt, wenn diese APIs vorhanden sind.
Okay.
Der dritte Punkt, wir haben auch schon gesprochen, es dauert lange. Und das, was er vorher auch schon meinte, große Anbieter kommen auf uns zu und interessieren sich für das RegShield. Das ist halt auch sehr, sehr häufig Grund für einen größeren Anbieter, der eventuell ein kleines neues Venture, ein neues Projekt umsetzen möchte und halt nicht erst die 6-9 Monate durch den Prozess durchlaufen möchte, um dann das Produkt anzubieten und dann eventuell festzustellen, dass es doch keine Marktrelevanz hat. Da kann natürlich auch so ein Produkt helfen. Und last but not least, wie auch gerade im Gespräch, was ich heute wieder gehört habe, wird dann sehr, sehr häufig auch mal nachgefragt, wenn man über das RegShield oder über die PSD2-Anforderungen spricht, ob denn auch die, ob man dann mit den Kontoumsätzen irgendwie alles machen darf, was, ob da nicht eine Einstellung gibt. Also das, was wir uns auch gesagt haben, dass die Zugangsdaten zum Konto halt die sind, die wir unter die PSD2 fallen und irgendwie elementar sind, gibt es aber dann doch sehr, sehr viele, die dann auch denken, dass auch die Kontoumsätze, Kontostände Daten sind, die sie eventuell gar nicht erhalten dürfen, mit denen gar nicht arbeiten dürfen. Das sind so die vier Punkte, die bei mir in den Gesprächen irgendwie immer regelmäßig hochkommen.
Alles klar. Gut, danke euch. Und wie gesagt, wir werden gucken, welche, dass wir vielleicht den einen oder anderen Link auch nochmal in den Shownotes mit veröffentlichen. Ist sicherlich interessant für den einen oder anderen. Und ja, danke für die offene Kommunikation und sonst noch einen schönen Abend an euch.
Bis bald.
Danke.
Bis dann. Ciao. Okay.